Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Professor Arno Grün, deutsch-amerikanischer Autor und Psychoanalytiker mit Wohn- und Arbeitssitz in Zürich. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Geboren am 26. Mai 1923.
Ja.
Zu ihrem 85. Geburtstag hat Klett Cotter ihre Biografie veröffentlicht, von Monika Schiffer, sehr prägnant und gut geschrieben, wie ich finde. Und was mich da beeindruckt hat, neben ihrer Haltung zum Leben und zur Welt, über die wir ja sprechen werden in dieser Stunde, ihre ungeheure Energie für Neuanfänge. Und wenn Ihnen die Menschen sagen, Sie sehen alterslos aus, dann ist das ja vielleicht das äußere Zeichen dafür. Worin wurzelt diese ungeheure Energie für Neuanfänge?
Das weiß ich gar nicht. Ich meine, ich war einfach immer neugierig, würde ich sagen. Und komischerweise etwas, das geholfen hat, ist, dass wenn wir nach Amerika auswanderten und in New York waren, dass meine Eltern waren ja in einem Überlebenskampf. Und deswegen haben sie sich nicht über mich kümmern können. Das hat mich freigelassen.
Mhm.
So, dann konnte ich meinen eigenen Weg gehen.
Da waren Sie 13, als Ihre Eltern sich entschieden haben und wirklich kurzfristig, innerhalb von einer Nacht, oder?
Well, es war mein Vater und er hatte ja eine sozialistische Arbeiterorganisation in Polen unterstützt und scheinbar die Gestapo kam ihm auf die Fersen und ein Polizist rief ihn an und sagte, Sie sind jetzt danach, so innerhalb einer Woche sind wir weg.
Hm. Ja, Ihr Vater Pole und Sozialist, wie Sie gerade sagten, Ihre Mutter Russin.
Ja, sie wollte nicht weg, mein Vater wollte.
Und dann sind Sie also miteinander über Dänemark, London.
Ja, mein Vater nahm die Bahn nach Warschau. Meine Mutter scheinbar, wir nahmen einen Flug. Das war das erste Mal, dass ich ein Flugzeug nahm. Und wir flogen nach Prag, über Leipzig, kann ich mich erinnern. Wir hatten großen Schrecken, nämlich als das Flugzeug über Leipzig war, landete es. Und wir wussten gar nicht, dass es landen würde. Und wir guckten uns beide an und dachten, that's it, das ist das Ende. Aber da war ein ganz gemütlicher, großer, dicker Polizist unten. Nur pro forma musste er unsere Pässe nochmal angucken. Und dann winkte er uns auf Wiedersehen und weg waren wir wieder nach Prag.
Nach Prag? Und
Gott sei Dank. Und dann mein Vater kam, holte uns und dann gingen wir von Prag nach Warschau.
Dort wurden Sie initiiert mit Ihrer Bar Mitzwa als jüdischer Junge?
Ja.
Da musste man eine Rede auf Hebräisch halten?
Ja, ich tat das.
Sie taten das?
Ja, und ich meine, das war der ganze Service an diesem Morgen, den ich ja eigentlich dann führte.
Also diese ganze Zeremonie?
Ja.
Für einen 13-jährigen Jungen eindrucksvoll.
Ja, aber man studiert hier fast ein ganzes Jahr dafür. So dass ich hatte ja schon angefangen, in Deutschland das zu studieren und was mich beeindruckte, war dieser Dr. Shore. Er war der Chefrabbi dieser großen Synagoge und das war sehr beeindruckend. Und er war auch ein polnischer Senator und er untersuchte mich ein paar Tage, bevor er bei mir war, um zu sehen, ob ich eigentlich geeignet war. Und das war eine interessante, aber auch sehr schöne Begegnung. Er war leider einer von denen, die dann starben im Ghetto. Und von dieser großen Synagoge, die ja so ungefähr 2000 Leute hielt, wir waren wieder in Warschau ein paar Jahre zurück. Ich wurde eingeladen von der Universität in Warschau, einen Vortrag zu halten. Da ist nur einer der riesigen Leuchter, da waren zwei, die vor der Synagoge standen, einer ist übrig geblieben. das aber alles.
Wie hat Sie das geprägt, dieser Einstieg in die jüdische Religion? Hatte das noch Nachwirkungen?
Nein, für mich war es mehr kulturell. Nämlich, es fing ja an für mich, die ganze Frage der Religion. Ich war ungefähr 6 und ich ging zur Volksschule in der Gartenstraße, wo wir lebten.
In Berlin.
In Berlin. Fräulein Goldmann war unsere Lehrerin. Und eines Tages sagte sie, dass ein anderer Junge und ich, wir müssten nach Hause gehen, weil jetzt hatten sie eine Religionsstunde. Er scheinbar war eingetragen als Atheist. Ich weiß gar nicht, was mein Vater getan hatte, weil er war auch ein Atheist, aber überhaupt nicht religiös. Und ich hatte keine Idee, was Religion bedeutete. Und ich ging nach Hause, es war früh, und die Nachbarin, ich kann mich noch erinnern, vor dem Haus, dem Eingang, 115 Gartenstraße, traf sie mich und sie sagte, Arno, was machst du denn jetzt schon so früh nach Hause? Sag ich, ja, ich weiß nicht, die haben da irgend sowas, Rille, ich konnte es gar nicht aussprechen, Religion, nicht? Und sie hat uns nach Hause geschickt. Und dann am Abend sprach ich mit meinem Vater. Dann hatten wir eine lange Unterhaltung und er erklärte mir, ja, es gab sowas wie Unterschiede zwischen Menschen. Da gibt es Franzosen, Engländer, Polen, Deutsche, Juden, da gibt es Christen. Und ich guckte ihn an, ich sagte, Mensch, ich habe gedacht, wir waren alles Menschen. Er fühlte, er müsste mich irgendwie beschützen, dass ich was lernen sollte. Da fing ich an, Stunden zu haben mit einem jungen Mann von der Uni. In der Geschichte der Juden, es war nicht religiös, so fing ich an, etwas zu lernen über den historischen Werdegang der Juden, aber es war nie religiös.
Mhm. Sie haben 3 Bücher mitgenommen oder 3 Dinge mitgenommen auf die Flucht.
Ja. Eins war ein israelischer Dichter, Bialik. Eins war so eine Art Diktionär.
Wörterbuch.
Ja, und das andere war die Bibel, die mich immer interessierte. Und überhaupt die Leute, die mich interessierten, schon damals, als 13-Jähriger, waren die Propheten. Weil was mich beeindruckte, war, das waren Leute, die immer die Wahrheit sprachen und deswegen eine schwierige Zeit hatten. Die anderen konnten das nicht aushalten.
Ja, und das ist Ihr Lebensthema geworden, Arno Grün.
Scheinbar. Ich meine, ich habe nie bewusst so gedacht, aber es hat wohl was damit zu tun.
Sie sagen die Wahrheit und das wird auch immer noch nicht so gerne gehört.
Ja, das stimmt.
Sie wollen vor allem, und ich denke, das sind die Wurzeln, über die Sie gerade erzählt haben, gegen jede Art von Fremdbestimmung aufbegehren.
Ja.
Das kann man zusammenfassen, wenn man alle Ihre Bücher nimmt, von denen ja eins mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet wurde, Der Fremde in uns.
Ja. Sie sprechen von dieser Sache, dass ich immer so ein Gefühl hatte, dass ich meinen eigenen Weg gehen würde. Wir waren mit Fräulein Goldmann. Sie saß auf ihrem Podium, das war immer ein bisschen höher. Wir waren 29 Jungs, da waren keine Mädchen in dieser Schule. Und sie sagte nach ungefähr 3-4 Monaten, dass wir ein bisschen ungehorsam geworden sind. Sie hat sich entschieden, einen Rohrstock zu kaufen. Und sie nahm ihr Portemonnaie raus und fragte, wer von uns rausgehen würde. Da war ein Laden gerade gegenüber der Straße, an der Gartenstraße. Würde dann den Rohrstock kaufen, mit dem wir alle gezüchtet werden sollten. Von den 29, ja, 28 hoben ihre Hand, sie wollten der Freiwillige sein, um den Stock zu kaufen, mit dem sie geschlagen werden würden. Und ich muss noch sagen, wir lebten in einem Arbeiterviertel. Die meisten dieser Kinder kamen aus sozialdemokratischen und kommunistischen Familien. Die waren genauso gehorsam wie alle anderen. So, ich habe mich nicht gemeldet. Und ich kann Ihnen nicht sagen, warum, aber ich habe damals schon nicht mitgemacht.
Sie haben nie mitgemacht, Arno Grün. Wir sprechen gleich darüber, wie das in Amerika dazu kam, dass Sie dann Psychoanalytiker wurden und wodurch Sie anfingen, überhaupt Ihre Bücher zu schreiben. Sie haben auch Musiken ausgesucht. Die erste Musik hat mit Ihren jüdischen Wurzeln zu tun.
Ja.
Dora Feldmann?
Ja, aber es ist einfach seine Musik. Und es hat nicht damit zu tun, dass er jüdisch war. Der Rhythmus war natürlich etwas, das mich anzündete, würde ich sagen, seitdem.
Mögen Sie ihn und dann lassen wir uns mit Ihnen gemeinsam anzünden.
Okay.
H2 Kultur. Mein Doppelkopfgast ist Arno Grün, Psychoanalytiker, Autor, und Sami Freilach hieß das Stück, das wir gerade gehört haben, von Jorah Feitmann. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Herr Grün, wir haben ein bisschen vorhin schon aus Ihrer Biografie erfahren können, über Ihre jüdischen Wurzeln, über den schnellen Weggang aus Berlin innerhalb einer Woche, in New York gelandet irgendwann, mit dem Schiff dort angekommen.
Ja.
Wurde das für Sie, dieses Amerika, in dem Sie dann bis Mitte der 70er Jahre lebten, eine geistige Heimat?
Ja und nein. Ich kann mich erinnern, wenn wir ankamen, ich war ja natürlich sehr involviert mit der ganzen Politik damals in Europa.
Aber immerhin erst 13 Jahre alt.
Ja, aber das war uns allen klar.
Sie waren immer bestens informiert, schon damals als Junge?
Ich war 10, wenn Hitler an die Macht kam. Und wir wussten immer, was vor sich geht. Wir wussten von den Konzentrationslagern. Ich ging mal mit meinem Vater auf der Straße und plötzlich sagte er zu mir, komm rüber, wir gehen auf die andere Seite. Und ich fragte ihn nachher, was denn los war. Er sagte, da war jemand, den er gut kannte, der gerade ihnen entgegenkam. Und er wusste, dass einen Monat zurück er verhaftet wurde und in meinem KZ war, aus politischen Gründen. Und er merkte, da waren zwei Leute in Ledermantel, die hinter ihm liefen. Und er dachte, das sind Gestapo-Agenten. Und wenn jemand sagt Hallo zu ihm, dann wird er sofort verhaftet. So, ich meine, wir wussten doch von Anfang an, was wirklich vor sich geht und wie man vorsichtig sein musste und wie eine generelle politische Unterdrückung überhaupt ganz präsent war. Nun, in Amerika, die anderen Jungs, die ich lernte, die waren nur interessiert in Baseball und Football. Und wenn ich anfing zu reden über Politik, guckten die mich an, als ob ich verrückt war. Das interessierte sie überhaupt nicht.
Also alles war ausgeblendet, was mit Bewusstsein für die Realität zu tun hatte, politisch. Ja. Auch, worüber Sie ja viel geschrieben haben in Ihren Büchern, Arno Grün, und sich immer weiter beschäftigen, diese Verdrängung des Leids und des Schmerzes.
Ja, aber was ich vorhin sagte, da meine Eltern involviert waren in einem Überlebenskampf und ich deswegen frei war, da waren immer Bibliotheken in New York. Und da war eine ungefähr zwei Blocks, von wo wir lebten, am Empire Boulevard. Und da ging ich öfters hin und da fing ich an zu lesen. Und natürlich in dieser Literatur, meistens waren das Europäer, da fand ich ja ein Echo und das war sehr wichtig.
Das war Ihre geistige Heimat, dieses ja. Echo. Ja. Wie kam es, dass Sie als Soldat für die USA gegen den Westen, gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg arbeiteten oder kämpften?
Ja, wir waren froh. Das fing ja schon früher an im Spanischen Bürgerkrieg. Wir waren natürlich auf die Seite der Loyalisten, weil wir dachten hier, ich meine Kollegen, die ich kannte, manche waren von ihnen Deutsche, hier endlich kämpfen Leute gegen den Faschismus.
In dieser Zeit haben Sie vor allem auch schon psychologisch gearbeitet. Sie waren ein junger Mann, Anfang 20?
Ja, das College fing an, ich war ungefähr 18. Ich war zuerst, dachte ich, interessiert in Geschichte. Weil Geschichte für mich war, eine Art Menschen zu verstehen. Darum ging es mir. Und die Professoren, die ich hatte wenigstens, die waren nur interessiert, die Leiter des Erfolgs raufzuklettern. Die gaben mir gar kein Verständnis für, was ich suchte.
Sie wollten dann begreifen, wie wir ticken, wir Menschen.
Ja, ja. So, dann versuchte ich es in der Philosophie. Eigentlich ein sehr famoser Mann, der hieß Cohen, der ja berühmt war für Logik. So, ich nahm einen Kurs mit ihm, einen Kurs mit jemand anderem. Und wieder dachte ich, naja, ist alles sehr trocken. Was hat wenig mit Menschen zu tun? Und dann ging ich und nahm Kurse in Psychologie. Ich fing an mit einem Professor Barmark. Das war schrecklich. Er war ein Ex-Major in der Armee. Da hätte ich fast aufgehört, aber ich hatte Glück. Da war ein Dr. Schein und ein Professor Hertzmann, mit denen ich Kurse nahm. Und plötzlich ging ein Licht auf. Hier waren Leute, die wirklich interessiert waren, wie Menschen funktionieren, was dahinter war. Und das war dann der Anfang.
In Ihrem Buch Verrat am Selbst schreiben Sie, ein Mittel, durch das sowohl die Spaltung des Selbst als auch die Gewalttätigkeit in unserem Leben entstehen und erhalten werden, ist die Abstraktion. Kann man zusammenfassen, was Sie gerade erzählt haben über Ihre ersten Erlebnisse in der Auseinandersetzung mit der Wissenschaft, dass Sie nach Geschichte und Philosophie an die praktische Psychologie gekommen sind, dass das war, was Sie ja entdeckt haben, dass die Abstraktion etwas ist, das zumindest auch Ihnen, Arno Grün, nicht weitergeholfen hat?
Well, Abstraktion per se kann man sagen, im Dienste der Emotionen und überhaupt des Mitgefühls, das ist ja okay, dann ist eine Integration. Aber was in unseren Kulturen passiert, ist, dass wir fördern die Abstraktion per se bei sich selber. Diese zwei, Hertzmann und Schein, haben das nicht getan. Sie waren immer dem Erleben von Menschen, Patienten und so an sehr nahe. Die Abstraktion diente höchstens, um in Gedanken auszudrücken, was sie erlebten. Das ist ja okay. Aber was bei uns passiert meistens, das Mitgefühl wird nicht gefördert. Menschen werden gefördert im Sinne von abstrakten Denken über, wie sie sein sollten. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass die linke Gehirnhälfte, die ja mit Abstraktion zu tun hat, versus die rechte, die mit emotionellen Dingen zu tun hat, die wird so gefördert, dass sie eigentlich dominant wird. Und in verschiedenen Forschungen zeigt es sich auch, da sind Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Nicht genetisch, sondern die haben damit zu tun, dass Männer viel mehr gedrängt werden in ein Leben, das abgetrennt ist von Gefühlen. Sie müssen erfolgreich sein. Sie müssen deswegen, um erfolgreich zu sein, Mitgefühl beiseite schieben. Und in diesem Sinne ist die Abstraktion, wird sie missbraucht, um uns immer mehr von unseren Gefühlen zu trennen.
Wodurch entsteht das Böse? Wodurch entsteht das, wovor sie geflohen sind im Dritten Reich?
Weil ich denke, wenn Menschen wenig Liebe erlebt haben, wenn ihre Erziehung durch Autorität und durch Befehle und durch Ordnung und Gehorsam zustande kam, dann das, was in allen Menschen ist, ihre eigene, ihre Bedürfnisse, ihre Wahrnehmung von was die Welt ist, das wird zurückgedrängt.
Das heißt, der Verlust des Konkreten ist die Voraussetzung dessen, was dann pervertiert sich in dem, was wir im Dritten Reich erlebt haben oder was wir in Kriegen erleben?
Well, sagen wir es so, dass wenn ein Kind Schmerz erlebt, leidet, wenn aber für Eltern das bedeutet, dass er nicht entspricht dem Bild eines, wenn es ein Junge ist, eines starken Jungen, der ja nichts fühlt, keinen Schmerz fühlt, kein Leid fühlt, dann lernt ein Kind eigentlich, dass das eigene nicht passt. Um eine Beziehung mit den Eltern aufrechtzuerhalten, muss das verdrängt werden. Es muss auch als etwas Böses gehasst werden. So das eigene wird dann zum Element, das man beiseite schiebt, das man lernt, einen in Gefahr bringt, dass man lernt zu hassen, und dann wird das projiziert auf andere. Das, würde ich sagen, ist der Anfang dieser Spaltung, die dazu führt, dass Menschen hassen, andere hassen und dann auch destruktiv werden.
Und sich selbst hassen.
Ja, aber dieser Selbsthass wird gemindert, indem man
es projiziert
nach außen und Opfer findet, die man dann hasst für das eigentlich, was man sich selber hasst. In Fremdenhass zum Beispiel. Andere werden als schwach, als unsauber als und so weiter gesehen. Aber das ist ja das eigene, das so gesehen wurde, weil die Eltern darauf bestanden, dass man selber irgendwas sein sollte, das ihr eigenes Selbstbild fördert. Vom Statistischen her, in den Büchern beschreibe ich, warum das so ist, fast ein Drittel jeglicher Bevölkerung in unseren Kulturen hat eine Kindheit erlebt, in der das Autoritäre und das Gehorsam sehr wichtig war. Zärtlichkeit wurde nicht nur verneint, sondern als Schwäche gesehen. Und diese Menschen sind dann der Kern der politischen Bewegungen, die antidemokratisch sind. Auf der anderen Seite, viele Menschen haben das Gegenteil erlebt. Sie haben eine Kindheit gehabt, wo Liebe doch eine wichtige Rolle spielte, wo Zärtlichkeit nicht verpönt wurde. Das sind die Hoffnungsvollen. Und das sind die zwei Extreme. Und das ist die eine, die wenig Mitgefühl erleben durfte oder überhaupt nicht, die ja die Quellen des Hasses und des Zerstörerischen sind. Aber nicht nur war das in Deutschland. Sie finden genau dasselbe in Amerika.
Ist es der Grund dafür, dass Sie auch Bach als Musik mitgebracht haben? Bach, der ja als geistiger Komponist auch die Liebe in der Musik verkörpert?
Ich habe nie so gedacht, aber es ist schon richtig, was Sie sagen. Es war einfach Musik, die mich ansprach.
Wir hören jetzt das Allegro aus dem ersten Satz des Violinkonzerts in A-Moll von Johann Sebastian Bach und ausgesucht von Arno Grün. Zwei Kultur. Doppelkopf mit Arno Grün. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Der Geiger Daniel Hope und das Chamber Orchestra of Europe mit dem Anfang aus dem Bachschen Violinkonzert in A-Moll. Ausgesucht für dieses Gespräch von Arno Grün, deutsch-amerikanischer Autor und Psychoanalytiker mit Praxis und Wohnsitz in Zürich. Ob der Verrat am Selbst, ob der Wahnsinn der Normalität oder ob der Verlust des Mitgefühls, um nur eine Auswahl Ihrer Bücher zu nennen. Ihre Bücher gelten immer als brennend aktuell unter den Lesern. Aber Ihre psychoanalytischen Kollegen, die kritisieren das, was Sie schreiben, als anachronistisch, als unanalytisch. Nicht alle, aber viele Kritiker aus diesen Reihen. Wieso?
Ach, das ist schon immer so gewesen. Ich kann mich erinnern, in New York im Psychoanalytischen Institut, wo ich war, da waren überhaupt zwei Freunde, dieser Hertzmann, der zuerst mein Professor war, dann wurden wir Freunde, dann auch Sternberg und noch ein paar andere. Wir gründeten in Gänsefüßen, zwar nicht aktuell, unsere eigene psychoanalytische Gesellschaft, nannten sie die Spaziergang-Gesellschaft. So vielleicht zweimal in der Woche liefen wir am Broadway hin und zurück und sprachen miteinander. Mit den anderen konnte man ja gar nicht sprechen.
Warum nicht?
weil die waren in ihrer Abstraktion über wie man sein soll und sie gebrauchten die psychoanalytischen Formeln, um eigentlich das Erleben fernzuhalten. Das meint, sie konnten nicht empathisch mit ihrem Patienten umgehen, weil das hat den Schmerzen, den Leid, den sie erlebten, hat sie ja selber bedroht. Das durften sie nicht wissen. So, das ist leider ein Problem, nicht nur zwischen amerikanischen Analytikern, auch hier. Und es ist interessant, dass Bernfeld, das war ja einer im ersten Kreis um Freud, der ganz früh nach Amerika auswanderte in den 20er Jahren. Er ist überhaupt berühmt über seine Bücher über Jugendliche, auch in Deutschland. Es wird immer noch aufgelegt und er starb schon viele Jahre zurück. Aber kurz bevor er starb, hielt er einen Vortrag in Los Angeles, in dem er sprach über Psychoanalyse, wie sie mal war. Sie war mal revolutionär im Sinne, Leute hatten keine Angst vor neuen Ideen, neuen und überhaupt über Emotionen dahinter zu kommen. Und er sagte, jetzt ist es anders geworden. Jetzt ist die Gesellschaft im Allgemeinen eine, und er meint die psychoanalytische Gesellschaften, wo das Wichtige ist, wie der andere einen sieht, sodass man dauernd dran ist, sich oder andere auf die Schulter zu kloppen und zu sagen, you are okay, I'm okay. Ja, aber das geht gegen den Geist eigentlich der Psychoanalyse. So.
Was bedeutet Psychoanalyse für Sie?
Well, Psychoanalyse ist ja eigentlich eine Art, in sich selbst zu gucken, zu sehen. Und ich denke, dass Freud war derjenige, der uns die Kindheit zurückgab, nämlich dass die wichtig war, zu verstehen, wie man sich entwickelt. Das hat dann was damit zu tun, wie man als Erwachsener ist. In diesem Sinne gab er uns die Kindheit zurück.
Irgendwann ist aber doch die Kindheit abgeschlossen und ich muss selbst Verantwortung übernehmen. Ja, ich kann ja nicht immer meine Mutter und meinen Vater für alles verantwortlich machen.
Das meint ja gar nicht, dass man, wenn man die Kindheit versteht, dass man deswegen keine Verantwortung hat. Im Gegenteil. Verantwortung ist etwas, das man schon ganz früh entwickeln kann. Bei uns öfters nicht, weil es ist ein Missverständnis, wenn Kinder verwöhnt werden. Dann nimmt man ihnen die Verantwortung und dann passieren schreckliche Dinge.
Wie ist das, Arno Grün, wenn wir durch Psychotherapie, ich sage das jetzt bewusst so breit, denn es gibt ja verschiedene Ansätze, die Psychoanalyse ist der klassische Ansatz, wenn wir durch Psychotherapie an diese frühen Wurzeln unseres Leids kommen und verstehen, warum wir so geworden sind, wie wir sind und welche Masken wir aufziehen.
Ja, wenn man das wirklich tun kann, dann wird sich der Mensch ändern. Weil er muss ja, wie soll ich das sagen, he has to be true to himself. Er muss mit sich selber dann ehrlich werden. Er hat gar keinen anderen Weg, wenn er tatsächlich Leid und Schmerz wieder erleben kann.
Müssen wir Leid und Schmerz wieder erleben, um diese Maske von uns reißen zu können?
Ja, weil das ist ja, was in unserer Kultur immer beiseite geschoben wird. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Ich arbeitete mit Murray Cox in England, in Broadmoor. Das war eigentlich das älteste psychiatrische Gefängnis. Die Engländer erkannten schon im 19. Jahrhundert, dass Leute, die morden, krank sind. Und es ging darum, sie von sich selbst zu schützen und uns vor ihnen. Deswegen wurden sie in diese psychiatrische Gefängnisse reingetan. Und Cox entwickelte er war selber ein Analytiker, auch ein Dichter. Und er entwickelte eine Methode, könnte man sagen, um an diese Männer und Frauen ranzukommen. Er brachte die Shakespeare Company von London nach Broadmoor, das ist ungefähr 30 Miles von London, nicht weit, und brachte viele von diesen Mördern dazu mitzumachen in Shakespearean Schauspielen, die ja voller Wut, voller Mord, voller Tragödie, voller Schmerz sind.
Voller Gewalt.
Gewalt, aber auch Leid. Mhm. Und das Bewegende jedes Mal war, diese Menschen, die ja, ich kann mich an einen erinnern, der konnte Leute einfach den Hals durchschneiden wie Salami. Sie erlebten, fingen an zu erleben, Schmerz. Das ist etwas, gegen das sie sich ihr ganzes Leben gewehrt hatten.
War abgespalten.
Abgespalten, ja. Sie fingen an, es zu erleben. Und das Erste, das sie dann taten, wenn sie erkannten, was sie einem anderen angetan hatten, konnten sie nicht damit leben. Sie versuchten, ihr eigenes Leben sich zu nehmen. Das war jedes Mal der Anfang einer Genese. Das, was so tief vergraben ist, man kann wieder daran kommen. Die Möglichkeit existiert, dass man Menschen wieder zurückführen kann zu ihrem Leidensschmerz. Und das macht sie menschlich.
Im Verrat am Selbst beschäftigen Sie sich mit all diesen Fragen auch. In jedem Ihrer Bücher werden Sie immer wieder aus verschiedener Perspektive angesprochen. Aber da vor allem auch mit unserer Angst vor der Autonomie.
Ja.
Verraten wir uns selbst deshalb, weil wir nicht, autonom werden wollen? Ich sagte vorhin schon erwachsen. Hat das miteinander zu tun?
Ja, es macht große Angst.
Und was heißt Autonomie?
Naja, das meint diese Dinge, von denen ich sprach, wenn ein Kind seine eigene Wahrnehmung hat, seinen eigenen Bedürfnissen erkennt, auch die Eltern sieht, so wie sie sind.
Das ist also was ganz anderes, als dass wir möglicherweise gemeinhin unter autonom verstehen. Nämlich, ich will unabhängig sein,
ja.
Ich will mein Leben selber meistern, ich will mich bloß nicht zu tief in Beziehungen einlassen, weil ich könnte ja auch wieder verlassen werden und verletzt werden. Ich bin lieber autonom. All das heißt das nicht.
Das stimmt. Da gibt es eine Studie, die ist sehr interessant. Das waren zwei Frauen, die sie durchführten an der City College von New York mit Gymnasiasten. Und die Gruppe teilte sich von alleine in zwei. Da waren die, die großen Erfolg hatten, immer die besten Noten. Und dann waren die anderen, die waren nicht Versager, aber es war nicht so wichtig, ob sie eine Eins oder eine Zwei oder eine Drei hatten. Das Interessante ist, die erste Gruppe, die so erfolgreich war, so ambitiös, wenn man sie gefragt wurden, über ihre Eltern zu sprechen, das waren immer idealisierte Bilder. Und der wahre Mensch kam gar nicht raus. Sie reagierten so auch auf ihre Professoren. Die andere Gruppe dagegen sah ihre Eltern im Sinne von guten und schlechten Aspekten. Sie liebten sie trotzdem. Aber für die auch, das waren diejenigen, die gar nicht so erfolgreich sein mussten, weil die Eltern haben sie gar nicht in diese Richtung getrieben. Noch wichtiger als eines der Resultate war, dass die Gruppe, die so ehrgeizig war, die so auf Leistung getrimmt war, fühlten sich autonom, wenn sie andere runtermachen konnten.
Also sich zu erhöhen,
ja.
Aus mangelndem Selbstwert.
Ja, das ist ein sogenannter Selbstwert dadurch. Aber der Selbstwert besteht darauf, dass man muss dauernd andere runtermachen. Man kann gar nicht damit aufhören. Die anderen haben ganz andere Beziehungen. Die haben auch viel mehr Zärtlichkeit in ihren Beziehungen mit anderen Menschen. Die anderen haben sehr wenig Mitgefühl. Und ich sollte auch sagen, dass der Dalai Lama, der in all seinen Büchern, ich war mal zusammen mit ihm 2 Jahre zurück, da war ein Symposium an der Uni in Zürich hier, auch so denkt und fühlt und sagt, dass Mitgefühl ist das, was uns retten wird als Menschen.
Passt an diese Stelle Mozart?
Okay.
Das Kyrie aus dem Mozart-Requiem, hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 1987 mit den Wiener Philharmonikern und dem Wiener Singverein unter Herbert von Karajan. Der in Zürich lebende Autor und Psychoanalytiker Arno Grün ist heute zu Gast im Doppelkopf. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Herr Grün, Sie sprechen ja auch von falschen Göttern, die Hass und Unfrieden mit sich bringen. Was sind das für Götter?
Naja, das sind die Götter, die uns irgendwann, wenn wir Kinder waren, zwangen, so zu sein, wie sie es erwarteten. Und wir mussten uns dann selbst verleugnen. Und wir fingen an, das, was wir wirklich waren, zu hassen. Und das ist leider das Problem. Proust zum Beispiel schrieb einmal, wie haben wir den Mut zu leben in einer Welt, in der die Liebe durch eine Lüge provoziert wird. Und dabei meinte er schrieb es so, dass wir suchen dann unsere Leiden, unsere Schmerzen gelindert zu haben von denen, die uns Schmerzen zufügten. Das ist die Problematik der falschen Götter.
Also die Identifikation mit dem Aggressor, mit dem, der uns wehtut.
Aber als Kinder haben wir ja gar keine andere Möglichkeit. Wir müssen mit diesen Menschen.
Unseren Eltern.
Ja, es meint ja gar nicht, dass sie böse sind, sondern sie sind selber gefangen in dieser Kultur. Es gibt ja Kulturen, wo das ganz anders ist und ganz anders war. Das ist die Problematik. Und wir finden es ja nicht nur in Kindern. Zum Beispiel Jacobo Timmermann beschrieb es für Frauen, die während der argentinischen Diktatur gefoltert wurden. Sie verliebten sich in die Folterer. Wohlig Soyinka, der nigerianische Literaturnobelpreisträger, hat das auch beschrieben. Das Buch, das eigentlich mit seinem Nobelpreis zu tun hatte, hieß »Der Mann starb«. The man died. Er war ja auch im Konzentrationslager in Nigeria. Nur er, ganz früh, sagte, diese Leute können mich nicht retten. Und dadurch konnte er überleben.
Sie beschreiben ja auch die Wurzeln des Terrorismus oder des Rechtsradikalismus. Ja. Genau mit diesen Mechanismen.
Ja.
Das ist das menschliche Leid seit Jahrtausenden. Welchen Weg daraus gibt es denn? Gibt es überhaupt Hoffnung, dass der Mensch sich ändert?
Ja.
Ja, also aus Geschichte scheint er ja nicht gelernt zu haben.
Naja, aber wenn wir uns die Geschichte angucken, die Geschichte unserer sogenannten großen Zivilisationen ist ungefähr 8.000 oder 10.000 Jahre alt. Scheinbar, was früher war, war anders. Und man kann immer noch finden, Kulturen, wo es nicht darum geht, andere zu unterdrücken. So dass die Zivilisationen, die wir haben, die ja basieren auf Herrschaft, Eroberung, deswegen, damit der erobert und herrscht, sich festigen kann, benötigt er Gehorsam. Und dann haben wir das ganze System von Gehorsam. Und das hat sich so entwickelt. Aber es gibt die anderen. Da gibt es eine interessante Studie über die Pawnee-Indianer von einer Frau, die mit ihnen für 30 Jahre arbeitet. Völlig anders. Die lebten ein diszipliniertes Leben, ohne Gehorsam, ohne Regeln. Und es funktionierte. Und wenn Sie von Hoffnung reden, wenn ich sprach, vor Beispiel von Murray Cox, diesem wunderbaren Psychiater und Psychoanalytiker, der mit diesen Mördern arbeitet, da können Sie ja sehen, man kann Menschen zurückbringen zu ihrem Mitgefühl und dann ändern sie sich.
Das Ziel sozusagen der Integration, um heil zu werden, ist, dass die Gefühle und die Gedanken eins werden. Also dass meine...
Okay. Ja,
ist es nicht das, was Sie schreiben?
Das ist sehr gut formuliert, ja.
Wenn Sie jetzt auf Ihr eigenes Leben zurückschauen, Arno Grün, als Psychoanalytiker haben Sie selbst Analysen durchgemacht. Sie haben sich sehr intensiv selbst reflektiert. Und dennoch guckt man auf Ihre Biografie oder vielleicht gerade deshalb. In Ihrem Leben spielen mehrere Ehefrauen eine Rolle.
Ja, ja.
Sie sind jetzt zum vierten Mal verheiratet.
Ja.
Mit 70 haben Sie Ihre letzte Ehe geschlossen. Es gibt Töchter in Ihrem Leben.
Ja.
Eine adoptierte Tochter und zwei leibliche Töchter.
Und eine Enkeltochter.
Und eine Enkeltochter auch.
Von der ich viel gelernt habe.
Was?
Well, wie sie mit Aggression zum Beispiel umgeht und mit anderen. Der Werdegang war ja auch nicht einfach in diesem Sinne für mich. Mein erster Analytiker war ein richtiger Amerikaner. Was ihm interessierte, war Erfolg. Okay, ich gab ihm Erfolg, das war kein Problem, aber ich hatte immer ein Gefühl, das ist nicht wirklich, um was es geht für mich. So, wenn ich mit ihm fertig war und die offizielle Analyse für das Institut beendet war, dann suchte ich mir einen, der hieß Gustav Bischofsky. Er war der erste polnische Psychoanalytiker, der in Freuds Kreis wirkte. Dann wenn die Nazis einmarschierten, konnte er fliehen. Das war mein Analytiker, mein zweiter. Das war ein Mensch mit tiefen Gefühlen. Und Erfolg per se war ja gar nicht das Wichtige, sondern das Zwischenmenschliche, Wärme, Mitgefühl.
Und das geben Sie ja heute immer noch an Patienten weiter, die zu Ihnen kommen.
Ich hoffe.
Ja. Zu Beginn unseres Gesprächs haben wir gesagt, oder haben Sie gesagt, es ist immer noch so, dass die Rationalisierung das Problem für wirkliche Empathie sind, Gründe fürs Abspalten und im Selbstwertungsprozess uns behindern. Sind das immer noch die Themen, mit denen die Menschen zu Ihnen in die Praxis kommen?
Weil vielleicht nicht bewusst, sie suchen etwas und sie haben Schwierigkeiten in einer Welt, weil sie sind ja auch geformt durch diese Welten, glauben zum Beispiel, dass sie erfolgreich sein müssen, aber irgendwo versagen sie immer und erkennen gar nicht, dass der Grund des Versagens hat mit anderen Qualitäten und Fähigkeiten ihnen zu tun, die eigentlich um Mitgefühl kreisen, das Menschliche, und das öfters dann für die Schwierigkeiten macht, die sie erleben. Und wenn man das ansprechen kann, dann kann ich in diesem Sinne diesen Aspekt von ihnen fördern. Aber es ist auch wahr, dass manche kommen, nicht um zu sich selber zu kommen, sondern um zu lernen, wie man besser angepasst werden kann.
Und was sagen Sie dann? Ich arbeite nicht mit Ihnen?
Manchmal geht's nicht. Ich kann mich erinnern, einer kam zu mir und der war sogar ein Student im Analytischen Institut. Und er kam für diese sogenannte Training-Analyse. So, wir redeten, dann erzählte er mir, ja, er hatte gerade einen Traum gehabt, eine Nacht bevor. Und zwar, seine Schuhe waren dreckig. Und dann fand er irgend so ein weißes Schuhputzmittel. Er hat die Schuhe gar nicht geputzt, sondern einfach das Mittel auf die Schuhe gemacht. Jetzt waren sie weiß, jetzt sahen sie gut aus. Und ich guckte ihn an, ich sagte, wissen Sie, wenn Sie ein, was man nennt auf Englisch, a snowdrop, also einen Job haben, wo man einfach übermalt Dinge, dann glaube ich, bin ich nicht der Richtige für Sie. Natürlich, er kam nicht wieder.
Er kam nicht wieder. Ja. Wie würden Sie ganz knapp zusammenfassen, wie hat sich Ihre Fähigkeit zu lieben im Lauf Ihres Lebens verändert?
Vielleicht, dass ich näher kommen konnte zu anderen im Sinne von, was sie fühlen, was ihr Leiden ist. Man muss bei der Hoffnung bleiben, dass das Leben weitergehen kann und dass man einfach weiter kämpft, um das, was in Menschen gut ist, zu versuchen, es zum Blühen zu bringen.
Arno Grün, möge Ihr Wunsch in Erfüllung gehen, an das Gute, weiterhin glauben zu können und für es zu arbeiten. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch mit Ihnen. Und unsere letzte Musik, die Sie mitgebracht haben, ist der erste Satz aus dem Mendelssohn-Violinkonzert in E-Moll mit Nikolai Snyder und dem Israelic Philharmonic Orchestra unter Zubin Mehta. Mein Name ist Ulrike Schneiberg.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.